dass man sich gut einschätzen kann, dass man weiß, wo sind meine Stärken, was kann ich gut, aber wo sind meine Baustellen. Ansprechpartner zu sein, Unterstützer zu sein. Wir geben letzten Endes ja Impulse von Seiten der Therapeuten, aber die Therapie macht ja am Ende der Patient selbst.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken-Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gast, um einen Gegenstand und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Mein Gast heute ist Philipp Meyer und wie auch in der letzten Folge ist unser Gegenstand von Interesse heute eine Sanduhr. Philipp Meyer ist der Fachkompetenzleiter für Neuropsychologie der Kliniken Schmieder. Wir sprechen über seine feedbackgebende Sanduhr, über Neuropsychologie in der neurologischen Reha und über Feedback im Klinikalltag. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Erklärungen zu Fachbegriffen findet ihr in den Infos zu dieser Folge, den Shownotes. Guten Tag, Herr Meyer. Schön, dass Sie hier sind und sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir sind hier bei Gegenstand von Interesse. Da habe ich natürlich gleich die Frage an Sie. Welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ich habe eine Sanduhr mitgebracht. Eine sehr große Sanduhr, eine durchaus sehr schicke Sanduhr, die mir mal ein Patient geschenkt hat. Das ist schon einige Jahre her. Der Patient war damals in ambulanter Behandlung bei mir. Also ich hatte wirklich die Gelegenheit, ihn über relativ lange Zeit, ich glaube fast 2 Jahre ambulant zu behandeln, neuropsychologisch zu behandeln. Und am Ende der Zeit hatte mir eben diese Sanduhr geschenkt. Die läuft genau 45 Minuten lang, also fast genauso lang wie eine Therapieeinheit war von 50 Minuten. Und ja, das war ein sehr eindrücklicher Fall, ein sehr spannender Fall, auch komplexer Fall. Der Patient wollte mir am Ende einfach damit danken und hat auch dazu gesagt, dass er eben bewusst diese Zeit ausgesucht hat, weil diese Zeit immer, wenn er bei mir war, wenn er zu mir kommen konnte, einfach so eine hohe Bedeutung für ihn hatte. Das war wirklich ein bester Termin in der Woche und das war für mich auch eine tolle Rückmeldung, dass es doch sinnvoll war, was wir erarbeitet haben, was wir gemacht haben in der Therapie. Es ging ganz viel um das Thema Belastbarkeit, Umgang mit Minderbelastbarkeit nach einer neurologischen Erkrankung oder einem Ereignis und ja, das fand ich eine richtig schöne Sache.
Wir werden auf den Patienten, denke ich, auch später nochmal zurückkommen. Ich möchte nochmal kurz beim Gegenstand selbst bleiben. Beschreiben Sie doch bitte mal die Sanduhr. Sie haben ja schon gesagt, die ist relativ groß und 45 Minuten lang läuft der Sand durch. Und wie muss ich mir die sonst vorstellen?
Die ist eben relativ groß. Die ist eingefasst in einen Holzrahmen, der schwarz lackiert ist. Und dieser Holzrahmen ist ungefähr also 25 cm hoch, würde ich mal sagen, und 15 cm breit und 5 cm tief. Man kann sie gut eben positionieren. Sieht ganz schön aus auch.
Ja. Ja, Sie haben jetzt auch schon gesagt, der Rahmen ist schwarz lackiert und der Sand, der durchläuft, ist weiß.
Das ist weiß, ja.
Bildet natürlich einen schönen Kontrast, finde ich.
Absolut.
Was würden Sie machen, wenn diese Sanduhr plötzlich morgen verschwunden und nicht mehr auffindbar wäre?
Das wäre sehr schade. Ich nutze die Sanduhr jetzt nicht in meinem sonstigen Alltag, aber ja, sie ist einfach eine tolle Erinnerung, die auch für mich einen gewissen Wert einfach hat. Also ich würde es auf jeden Fall bedauern. Die wäre auch unwiederbringlich verloren natürlich. Also ich könnte natürlich die gleiche mir wieder irgendwie irgendwo besorgen, aber es wäre natürlich nicht die, die ich geschenkt bekommen habe. Also es hat schon eine gewisse persönliche Bedeutung einfach für mich. Ja.
Gibt es zwischen dieser Sanduhr und neurologischer Rehabilitation einen Zusammenhang?
Nicht zwischen dieser Sanduhr und der Reha, aber wir verwenden ja auch in der neuropsychologischen Therapie Zeitmessungen. Manchmal auch mit kleinen Sanduhren oder mit Stoppuhren, weil Zeit bei manchen Testverfahren eine Bedeutung hat. Also in dem Zusammenhang könnte man sagen, ja, da hätte es eine Bedeutung, wenn wir Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung messen, die oft eben zeitabhängig ist. Aber dieses spezielle Stück hat jetzt eigentlich keine Bedeutung.
Können Sie bitte einen Satz ergänzen? Seit ich angefangen habe, mich mit Neuropsychologie zu beschäftigen,
bin ich immer begeisterter von diesem Fach, von der Bedeutung dieses Fachs, von der Komplexität, weil man eigentlich nie alles weiß, weil man immer wieder neu überrascht wird von Patientenfällen, von Störungsbildern und eben von den Patienten selbst und ich einfach diese Arbeit als unglaublich wertvoll erlebe.
Jetzt fragen sich ja wahrscheinlich viele Menschen schon generell, was macht eigentlich ein Psychologe? Umso mehr die Frage, was macht eigentlich ein Neuropsychologe, eine Neuropsychologin? Können Sie das Tätigkeitsfeld beschreiben?
Neuropsychologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von neurologischen Ereignissen oder Erkrankungen auf den Ebenen kognitive Funktionen, also geistige Leistungen, sowas wie Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis, Merkfähigkeit, planerische Fähigkeiten, Wahrnehmung. Das ist sehr, sehr komplex, was unser Gehirn da leistet. Aber auch mit den Auswirkungen auf emotionales Erleben und auch auf der Verhaltensebene und Persönlichkeit. Und Neuropsychologie beinhaltet sowohl Diagnostik, also zu erfassen, wo mögliche Veränderungen da sind anhand verschiedener Methoden, wie eben zum Beispiel Testverfahren, und auch die Behandlung. Und auch die Behandlung umfasst ein sehr breites Feld, angefangen bei Trainingsverfahren von kognitiven Leistungen bis hin zur Vermittlung von Strategien, Verbesserung der Selbsteinschätzung, also auch gerade des Störungsbewusstseins, Unterstützung in der Krankheitsbewältigung im eben emotionalen Erleben, ja, Verhaltensmanagement, also dabei zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen und Methoden zu vermitteln, wie man sein Verhalten anpassen kann, optimieren kann an die Anforderungen, die man hat im privaten und beruflichen Alltag. Aber auch sowas wie Angehörigenberatung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil diese Punkte, die ich genannt habe, die wir behandeln, einfach unsichtbare Störungen oder Veränderungen darstellen, die ganz oft auch zu Missverständnissen führen, die oft unterschätzt werden vom Betroffenen selbst, aber auch insbesondere vom Umfeld. Und das ist ganz oft auch dann besonders belastend für alle letzten Endes und führt auch dann manchmal dazu, dass auch soziale Beziehungen sich verändern. Also das hat auch eine ganz hohe Bedeutung, auch hier beratend tätig zu sein.
Auf die Angehörigen und das Umfeld will ich auch gleich nochmal kurz eingehen, aber erst nochmal die Frage, welche Beeinträchtigungen erleben Sie häufig in der Therapie, beziehungsweise Sie sind ja jetzt der Fachkompetenzleiter, Sie sind nicht mehr aktiv in der Therapie tätig, aber Ihre KollegInnen, welche Beeinträchtigungen sind häufig bei neurologisch betroffenen PatientInnen?
Sehr häufig sind sogenannte Aufmerksamkeitsstörungen, die vorkommen bei, also Studien sagen 80-100% aller neurologischen Patienten. Und unter Aufmerksamkeit verstehen wir auch eine breite Palette an Störungen, die man beschreiben kann. Also mit Alltagssprache wie eben Konzentrationsfähigkeit, Reaktion, Informationsverarbeitung, parallele Reizverarbeitung. Und wir nennen dann sowas eben selektive Aufmerksamkeit, geteilte Aufmerksamkeit, flexibel zu reagieren auf verschiedene Situationen. Also Aufmerksamkeitsstörungen sind am verbreitetsten und sind auch so die Basis für auch alle anderen kognitiven Funktionen, weil man, ich denke, das kann man auch gut nachvollziehen, sich schlecht Dinge merken kann zum Beispiel, also einspeichern kann, auch wenn man sich schon schlecht konzentrieren kann, dann kann man ja Informationen überhaupt auch erst schlecht aufnehmen und behalten. Und genauso auch bei komplexeren Leistungen, wie wenn ich etwas organisiere, wenn ich etwas plane, dann kann ich das natürlich auch umso schlechter machen, wenn ich mich nicht gut konzentriere und die Konzentration aufrechterhalten kann. Deswegen hat das eine ganz, ganz hohe Bedeutung, das bei ganz vielen Patienten eben zu erfassen und dann entsprechend auch zu behandeln. Aber auch zum Beispiel Gedächtnisstörungen sind durchaus sehr verbreitet, wobei auch das Gedächtnis auch ein sehr komplexes System ist mit unterschiedlichen Teilprozessen, Teilbereichen, die unterschiedlich beeinträchtigt sein können. Es gibt Phänomene wie einen sogenannten Neglect, der sehr verbreitet ist, also eine Vernachlässigungstendenz einer Körper- und Raumhälfte bei Betroffenen nach einer Hirnschädigung, oder auch sonstige visuelle Störungen, Gesichtsfeldeinschränkungen sind auch sehr, sehr häufig. Ich denke mal, das wären so erstmal einige wesentliche Bereiche, in denen wir tätig sind.
Wenn ich jetzt eben an die Konzentrationsstörungen oder Beeinträchtigungen denke, die ja andere Beeinträchtigungen mitbedingen, wie könnte eine Therapie in dem Fall aussehen? Also was können Sie wirklich konkret mit den PatientInnen machen, um die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern?
Ganz wichtig ist immer zu Beginn der Therapie eine ausführliche Diagnostik durchzuführen. Also genau zu erfassen, in welchen Teilbereichen denn von diesen Aufmerksamkeitsprozessen sind Beeinträchtigungen zu vermuten. Und darauf aufbauend kann man dann die Therapie gestalten. Und vorrangig ist da erstmal ein kognitives Training. Also ein Training anhand von PC-gestützten Verfahren oder auch anderen Verfahren, um hier zu versuchen, diese Leistungen zu verbessern. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist eben, dass dieses Training spezifisch sein muss. Das heißt, wir trainieren nicht einfach so ins Blaue irgendwas, was mit Konzentration zu tun hat. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es kontraproduktiv sein kann, dass sich wirklich Leistungen verschlechtern können, wenn die nicht genau, also spezifisch trainiert werden. Und neben dem Training gibt es auch eben andere wichtige Bestandteile der Therapie, wie auch natürlich den Patienten mit einzubeziehen in diese Inhalte, dass er auch weiß, wo sind denn hier Beeinträchtigungen, wie wirken sich die aus in seinem Alltag, um darauf aufbauend auch Strategien zu entwickeln. Was kann ich denn selbst tun, um mich da zu entlasten? Wie kann ich mit Anforderungen umgehen? Wie kann ich vielleicht auch kommunizieren in meinem Umfeld gegenüber, wo vielleicht Schwierigkeiten bestehen? Häufig in dem Zusammenhang ist eine Beeinträchtigung der dauerhaften Konzentration oder Dauerbelastbarkeit. Und da gilt es zum Beispiel auch darauf zu achten, dass man sich nicht überlastet, nicht ständig über die Grenze hinausgeht. Vielleicht anders, als man es im Sport so kennt, wo man sagt, gerade dann, wenn es weh tut, dann soll man nochmal eine Schippe drauflegen und sich nochmal mehr anstrengen, wenn man trainiert. Bei kognitiven Funktionen wäre das eher kontraproduktiv. Da geht es eher darum, wirklich die Belastungsgrenze einzuhalten. Auch ein Pausenmanagement durchzuführen, also regelmäßig zu sinnvollen Zeitpunkten Pausen einzulegen, weil Pausen hier oft wirklich leistungssteigernd sind.
Und da haben Sie auch einen der 5L-Merksätze von Professor Schmieder angesprochen. Pausen steigern die Leistung.
Ganz genau. Und das ist nicht so trivial, wie es vielleicht erstmal klingt, weil sich viele Patienten wirklich sehr, sehr schwer damit tun, das umzusetzen. Auch wenn man es rational versteht und nachvollziehen kann und gut erklären kann. Aber ich denke, so geht es den meisten von uns. Wir sind alle so getrimmt auf Anstrengungsbereitschaft, auf Leistung durch Anstrengung. Zu einem gewissen Teil stimmt das ja auch. Nur durch Anstrengung kann man natürlich auch in einem gewissen Rahmen leistungsfähig sein. Aber wirklich dann auch eine Pause zu machen, wenn man noch nicht komplett erschöpft ist, zum Beispiel frühzeitig strategisch Pausen zu machen, regelmäßig Pausen einzulegen, verbinden viele ja doch dann mit ja sowas wie Nachlassen, wie Faulheit vielleicht. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, intuitiv jetzt eine Pause zu machen. Aber letzten Endes ist es wirklich sehr sinnvoll, um gerade mit Minderbelastbarkeit umgehen zu können, um trotzdem das Beste noch rauszuholen aus seiner Belastbarkeit und eben auch da das Umfeld eventuell aufzuklären, zu informieren, um da auch eben, wie vorhin schon erwähnt, Missverständnissen vorzubeugen.
Jetzt sind ja die PatientInnen, solange sie in der neurologischen Reha hier bei den Kliniken Schmieder oder woanders sind, in einem relativ geschützten Raum. Wahrscheinlich lässt sich das da ganz gut machen, zu sagen, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt bin ich an meiner Belastungsgrenze. Und Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass ja, man das vielleicht auch den Angehörigen und dem Umfeld gegenüber kommunizieren muss. Was würden Sie Angehörigen mit auf den Weg geben?
Ich würde versuchen, erstmal zu erklären, was die Folgen einer neurologischen Erkrankung sein können und eben, dass solche ja, nicht sichtbaren, nicht greifbaren Einschränkungen, die ein Betroffener eben angibt, wirklich im Zusammenhang damit stehen und jetzt nicht rein motivational bedingt sind. Also um einfach dem vorzubeugen, dass vielleicht Angehörige möglicherweise auf die Idee kommen, jetzt zu empfehlen mit streng dich doch mal mehr an, jetzt reiß dich mal zusammen, du sagst die ganze Zeit, du bist müde und erschöpft, das kann doch gar nicht sein. Man muss dazu sagen, es ist auch manchmal für Außenstehende, die ja selbst auch mit betroffen sind, immer von so einer Erkrankung und auch einen gewissen Leidensdruck haben und den Wunsch, dass natürlich ja, der Normalzustand wiederhergestellt wird, dass ihr Angehöriger, der betroffen ist, auch wieder leistungsfähig ist. Für diese Angehörigen ist es oft auch gar nicht so einfach, vielleicht ja sowas anzunehmen und da also das nachvollziehen zu können, gerade weil es eben nicht sichtbar ist. Aber das wäre, denke ich, einfach wichtig, vielleicht auch wiederholt, immer mal wieder darauf hinzuweisen, ja, das ist wirklich Folge oft einer Erkrankung, eines Ereignisses. Und da wäre eben zu empfehlen, auch wirklich das ernst zu nehmen, was ein Betroffener rückmeldet und dementsprechend auch sich anzupassen oder den Alltag zu organisieren, so gut es eben möglich ist.
Sind in der Reha Gespräche mit Angehörigen auch vorgesehen? Gehören die zu den Therapien dazu?
Absolut. Finde ich einen ganz wichtigen Bestandteil, dass das angeboten wird. Das ist nicht immer so einfach natürlich, weil manchmal die Patienten ja weit weg von ihrem eigenen Wohnort sind und die Angehörigen nicht immer greifbar sind. Vielleicht gerade, wenn sie selbst auch beruflich tätig sind. Aber wenn sie greifbar sind, vor Ort sind und auch natürlich Interesse dran haben, das ist natürlich auch vorausgesetzt, bieten wir das immer an. Und ja, wie vorhin gesagt, die Angehörigen sitzen immer mit im Boot und also durchlaufen ja den eigenen Prozess des Verstehens dessen, was da eigentlich abgelaufen ist, was passiert ist, machen sich ja auch Sorgen und Gedanken um die Zukunft, wie geht's weiter. Und das ist natürlich oft dann gar nicht so einfach, auch wenn man da nur begrenzt Einfluss hat, eben auf diesen Therapieverlauf, auf den Reha-Prozess, das auch auszuhalten, unterstützend da zu sein. Und in manchen Fällen ist ja auch dann zu empfehlen, dass Angehörige sich vielleicht auch selbst Unterstützung suchen, weil sie vielleicht auch nochmal was anderes brauchen als der Betroffene selbst, um eben mit der Situation umzugehen und Entlastung zu finden. Ich habe es auch öfter wirklich erlebt, dass Angehörige, ich sag mal, sich wirklich aufgerieben haben, weil sie versucht haben, alles so umzusetzen für den Betroffenen oder die Betroffene, wie es empfohlen ist, und sich komplett zurückgenommen haben. Und da geht es natürlich auch darum zu sagen, naja, die Angehörigen haben ja auch eine Gesundheit, auf die sie achten sollen, achten müssen, wo es natürlich auch völlig legitim ist, auch sich da auch ja zu schützen vor einer Überlastung. Also in dem Sinne gehört es durchaus auch zu unseren Aufgaben, hier zu vermitteln oder hier beratend tätig zu sein. Wo kann man sich vielleicht Hilfe suchen? Sei es zum Beispiel durch eine wirklich psychotherapeutische Behandlung oder Beratung, sonstige Anlaufstellen. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, auch zu manchen Störungsbildern, wovon viele auch wirklich profitieren. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass hier auch, sofern es geht eben, das Umfeld in der Hinsicht mit einbezogen wird. Und genauso auch eben als nicht nur Ehepartner, sondern auch vielleicht Kinder oder auch Eltern bei jüngeren Patienten. Ja, das finde ich ganz, ganz wesentlich.
Jetzt haben Sie die Selbsthilfegruppen erwähnt. Wo findet man so eine Selbsthilfegruppe, die dann idealerweise irgendwo in der Nähe ist? Wahrscheinlich gibt es auch rein virtuell abgehaltene Selbsthilfegruppen. Aber wo können Leute, die sowas gerne in Anspruch nehmen möchten, wo können die danach suchen?
Also wie Sie sagen, es ist regional wirklich sehr unterschiedlich auch, wo solche Gruppen bestehen oder wo die vielleicht angebunden sind. Man sind die angebunden an irgendwelche Vereine. Also bei der Deutschen Schlaganfallhilfe kann man zum Beispiel erfragen, wo es solche Möglichkeiten gibt für Schlaganfallpatienten. In manchen Städten gibt es auch Vereinigungen oder Gruppierungen zum Thema Parkinson zum Beispiel. Das müsste man eben recherchieren, wo da Möglichkeiten gibt. Ich denke, über den Sozialdienst kann man da auch Informationen bekommen. Die erhalten mit Sicherheit da einiges auch vor. Ja, und ansonsten versuchen diese Gruppierungen selbst irgendwie sichtbar zu sein, erreichbar zu sein. Also über das Internet sollte es dann schon irgendwie möglich sein, da irgendwie eine Anknüpfung zu finden.
Jetzt besteht ja das persönliche Umfeld eines Menschen aus mehr Personen als nur den Angehörigen. Also ja, nicht alle, aber doch manche sind ja auch noch im Berufsleben oder waren das zumindest vor der Erkrankung, vor dem Ereignis. Wenn diese ins Berufsleben zurückkehren, was ist da zu beachten? Was können vielleicht auch Arbeitgeber oder KollegInnen machen, um die Betroffenen zu unterstützen? Oder wie können auch die Betroffenen selbst im beruflichen Umfeld ihre neuen Bedürfnisse kundtun?
Also ideal wäre es natürlich, wenn Arbeitgeber auch hier unterstützend tätig sind, was ja auch leider nicht immer der Fall ist, weil die natürlich auch achten müssen auf die Kosten, die ein Arbeitnehmer generiert und auch eine gewisse Leistungsfähigkeit eben einfordern. Da gibt es natürlich sehr große Unterschiede dazu, wie Arbeitgeber mit dem Thema Krankheit oder Krankheitsausfälle oder Einschränkungen umgehen. Es hängt immer davon ab, was der Arbeitgeber eigentlich weiß, also von dem Ereignis oder von der Erkrankung. Manchmal ist es sinnvoll, wenn ein Arbeitgeber hier sehr stark entgegenkommt, diesen auch mit einzubeziehen, also aufzuklären. Das ist natürlich immer eine Entscheidung des Betroffenen oder der Betroffenen selbst, genauso wie im Kollegenkreis. Auch. Das muss man sich manchmal auch gut überlegen, wen man dann wie informiert, vielleicht auch hier zu differenzieren, die engeren Vertrauten, mit denen man vielleicht sogar auch befreundet ist, vielleicht mehr mit einzubeziehen, aber das nicht breitflächig zu kommunizieren. Da muss man immer ganz genau abwägen, damit auch hier keine Missverständnisse entstehen, man nicht irgendwie vorzeitig vielleicht abgestempelt wird. Oder auch der Arbeitgeber möglicherweise auf die Idee kommt, wenn der so eingeschränkt ist, dann kann ich den eigentlich gar nicht mehr so richtig brauchen. Das ist immer so eine Gratwanderung im Idealfall, aber kann der Arbeitgeber und können Kollegen auch mit einbezogen werden und hier auch vermittelt werden, wo sind mögliche Auswirkungen der Erkrankung oder der Einschränkungen auf die Arbeitstätigkeit, auf die Arbeitsfähigkeit, um hier auch das Umfeld, so gut es geht, auch so zu gestalten, zumindest in der Wiedereingliederung, die ja oft dann stattfindet, stufenweise, also dass man eben mit weniger Stunden anfängt und Stück für Stück dann die Stunden aufbaut, aber vielleicht auch längerfristig, wenn das notwendig ist. Und solche Maßnahmen können ja sein, also solche Dinge wie zum Beispiel, dass man gewährt, mehr Pausen einzulegen, vielleicht mal aufzustehen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen geschützten Arbeitsplatz zu gestalten, also bei dem die Geräuschkulisse geringer ist als im Großraumbüro zum Beispiel, wo sehr viele Störreize sind, Ablenkungen da sind, was vielen Leuten mit kognitiven Einschränkungen, gerade in den vorhin genannten Aufmerksamkeitsleistungen, eben dann das erschwert, sich hier wirklich zu konzentrieren und diese Reize auszublenden. geht Gesunden natürlich ja auch so, auch solche Störreize auszublenden, aber bei Betroffenen ist es einfach nochmal oft deutlich ausgeprägter. Und da gibt es durchaus ja viele Möglichkeiten, wie man hier auch Arbeitsplätze gestalten kann, durch Abschirmungen zum Beispiel, aber auch durch die Arbeitstätigkeit selbst, dass man vielleicht bestimmte Aufgabenbereiche in den Vordergrund rückt, andere vielleicht eher delegieren kann oder anderen Leuten übertragen kann. Da gibt es, denke ich mal, vielfältige Maßnahmen, aber diese sollten im besten Fall natürlich immer unter Einbezug des Betroffenen oder der Betroffenen sein und ja, auch in Anpassung des weiteren Verlaufs erfolgen, weil sich ja die Folgen verändern, also im besten Fall im Sinne einer Verbesserung im Zuge der Regeneration. Die Regenerationsverläufe, die wir ja haben bei unseren Patienten, sind ja oft sehr, sehr lange, also der Regenerationszeitraum ist ja nicht abgeschlossen nach 2 Wochen zum Beispiel, sondern geht ja über Monate bis Jahre hinweg noch weiter, in denen sich Verbesserungen ergeben können. Und genauso entwickeln ja auch Betroffene Strategien eben im Umgang mit ihren Einschränkungen. Und da kann es ja auch sein, dass sie im Verlauf der Zeit merken, eine bestimmte Strategie hilft mir besonders weiter, wenn ich so und so meine Arbeit selbst organisiere zum Beispiel. Oder vielleicht, wenn jemand anderes mir eine gewisse Hilfe gibt, mir eine gewisse Struktur, Vorgabe gibt, da ist es natürlich dann hilfreich, wenn dann eine gewisse Offenheit auf Arbeitgeberseite da ist, auch solche Hilfestellungen zu gewähren.
Ja, um den Patienten, während er noch in Reha ist oder die Patientin, zu unterstützen und eben vorzubereiten, arbeiten die NeuropsychologInnen wahrscheinlich auch mit der Berufstherapie zusammen. Da wäre auch generell meine Frage, wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen oder mit anderen Therapiedisziplinen?
Ja, ganz wichtig natürlich, weil wir ja im Rahmen der Reha aus verschiedenen Perspektiven behandeln, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, je nachdem, wo eben Einschränkungen vorliegen oder je nach Erkrankungshintergrund. Aber diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist einfach enorm wichtig, damit nicht jeder Therapiebereich so vor sich hin arbeitet und man vielleicht sogar gegenläufige Ziele dann verfolgt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Oder bei gewissen Überschneidungen von verschiedenen Therapiedisziplinen, die natürlich da sind, gerade insbesondere, wie Sie ansprechen, bei der Berufstherapie und Neuropsychologie, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich da auszutauschen, sich gegenseitig zu informieren, auch Informationen auszutauschen darüber, was vielleicht der Patient an der einen Stelle erzählt hat, an der anderen Stelle aber vielleicht nicht erzählt hat, möglicherweise was aber relevant ist oder an was man gerade arbeitet, sodass vielleicht ein anderer Therapiebereich sich auf was völlig anderes dann fokussiert, was auch sinnvoll ist. Bei vielen unserer Patienten geht es eben darum, wieder in den Beruf zurückkehren zu wollen. Und da haben wir einfach die Aufgabe, ja, eine Einschätzung abzugeben, wo können denn berufsrelevante Einschränkungen bestehen, wo sind aber genauso auch Ressourcen und Stärken, auf die man zurückgreifen kann und eben hier ja unterstützend tätig zu sein. Wir versuchen ja im Rahmen der Reha-Anforderungen, so gut es geht, ich sag mal, zu simulieren oder nachzustellen, auch für die spätere Tätigkeit oder auch für den privaten Alltag genauso. Die Berufstherapie hat hier eine besondere Rolle, da eben sie berufliche Anforderungen sehr gut auch nachstellen kann und erproben kann im Rahmen der Reha. Das ist natürlich immer noch abstrakt und sieht immer noch anders aus als im wirklichen Leben dann. Aber gerade wenn es um das Thema berufliche Leistungsfähigkeit geht, ist das ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite sind wir in der Neuropsychologie ja die Spezialisten für das Thema kognitive Leistungen und kognitive Einschränkungen und können hier natürlich auch ganz wertvoll beitragen dazu, wo Einschränkungen vorliegen, wo man vielleicht aufpassen muss, was zu empfehlen ist. Und wir arbeiten ja in der Therapie intensiv mit den Patienten, um diese Leistungen zu verbessern oder eben, wie vorhin erwähnt, den Umgang damit zu verbessern. Und wenn man sowas dann gleich aufgreifen kann, auch in einer anderen Therapie, wie zum Beispiel der Berufstherapie, ist das natürlich sehr wertvoll.
Gibt es typische Verbesserungen oder welche Art von Verbesserungen kann man als Neuropsychologe, Neuropsychologin während der Reha häufig feststellen?
Vorhin habe ich ja schon erwähnt, dass viele Patienten minder belastbar sind und das ist etwas, was oft wirklich dann besser wird im Laufe der Reha. Dass manchmal Patienten wirklich zu Beginn nur über kurze Zeit, sei es über wenige Minuten oder vielleicht auch nur eine Stunde konzentrieren können möglicherweise, aber man da so eine deutliche Steigerung sieht. Man kann keine genauen Prognosen natürlich geben im Einzelfall, weil es einfach interindividuell so unterschiedlich verläuft. Aber also hier würde ich schon sagen, kann man oft wirklich sehen, dass sich etwas tut. Also eben gerade auch generell im Bereich der Aufmerksamkeitsleistungen, ja.
Jetzt möchte ich einen Bogen schlagen. Das kommt jetzt vielleicht für Zuhörerinnen erstmal ein bisschen unvermittelt zum Thema Feedback. Aber Ihr Gegenstand, den Sie mitgebracht haben, der ist ja sozusagen Feedback. Sie haben das vorhin ausgeführt. Die Sanduhr haben sie geschenkt bekommen von einem Patienten, der ihnen damit auch quasi gefeedbackt hat, dass ihre Therapie, die Zeit mit ihnen, ihm viel gebracht hat. Also das wäre jetzt die Richtung Feedback vom Patienten zum Therapeuten. Ich möchte jetzt einmal mit Ihnen sprechen, weil Sie nämlich Feedback-Experte sind. Das wollen wir nicht verschweigen. Da möchte ich mit Ihnen einmal sprechen über Feedback in der Therapie, weil die ganzen Verbesserungen, die mit den Patienten erzielt werden können und den Patientinnen, da denke ich, ist ein wesentlicher Bestandteil auch, dass man den Patientinnen Feedback gibt über ihre Leistungen oder ihre Fähigkeiten. Und dann möchte ich mit Ihnen auch über Feedback im Klinikalltag mit den KollegInnen sprechen. Vielleicht können Sie ganz kurz zuerst sagen, wie Sie zum Thema Feedback gekommen sind, bevor wir dann über dieses Thema sprechen.
Ich habe in den letzten Jahren neben meiner Tätigkeit als Neuropsychologe angefangen, auch Unternehmen zu beraten zu ganz verschiedenen Themen, die nichts mit Neuropsychologie zu tun hatten, aus Interesse. Einfach also zu solchen Themen wie Stressmanagement, Umgang mit psychischen Belastungen, Kommunikation, und Feedback war da eben auch ein Teil davon. Und ich fand das einfach immer ganz spannend, und ja, das ist so eine Art Steckenpferd von mir und bin nach wie vor dran interessiert und informiere mich dazu oder wende auch diese Konzepte in meiner jetzigen Tätigkeit, in meiner jetzigen Funktion innerhalb der Klinikenschmiede auch an, so gut es eben geht, weil das einfach Themen sind, die in jedem sozialen Raum eine Rolle spielen. Immer wenn Menschen miteinander interagieren, ist Kommunikation ganz, ganz zentral, weil darüber ganz viel gesteuert wird, also sowohl was Prozesse angeht, als auch der Umgang miteinander, die Beziehungspflege untereinander. Das ist ganz basal für, ich denke, jedes Unternehmen, und gerade hier, wo wir einfach mit Menschen zu tun haben, die wir behandeln, und da wir eben in Teams zusammenarbeiten, ist es ganz wichtig, wie kommuniziert wird und wie hier eben auch, ja, das Thema Feedback hier platziert und umgesetzt wird.
Wenn wir erstmal noch kurz bei der Therapie bleiben, Feedback in der Therapie, welche Rolle spielt das? Ich habe das ja jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass das wichtig ist für die Therapie und für Verbesserungen. Was sagen Sie dazu?
Da haben Sie recht. Also es ist natürlich sehr wichtig, gerade auch, weil es, glaube ich, in der Natur der Sache liegt, dass Betroffene von kognitiven Störungen sich oft erstmal gar nicht ganz adäquat einschätzen können. Ich habe ja schon erwähnt, kognitive Leistungen, das, was wir behandeln, sind einfach abstrakt, die sind nicht greifbar. Also anders, als wenn man jetzt eine Lähmung hat zum Beispiel oder eine Sprachstörung. Sowas merken Betroffene sehr schnell und können das besser einschätzen zumindest, als wenn die Konzentration jetzt eben eingeschränkt ist oder die Gedächtnisleistung. Ein Grundprinzip bei, ich denke mal, generell Leistungen ist einfach, dass die sich erst richtig zeigen unter Anforderungen. Also erst, wenn man wirklich gefordert ist, dann äußert sich, ob Einschränkungen vorliegen oder wie das Leistungsvermögen ist. Und bei kognitiven Leistungen ist es einfach nicht so einfach, diese festzustellen und eben für Betroffene sich da einzuschätzen. Natürlich spielt auch manchmal eine Rolle, dass nach einem Ereignis, das ja oft wirklich dramatisch verläuft, das ein einschneidendes Lebensereignis darstellt für die Patienten, es ja auch manchmal hilfreich ist, vielleicht sich nicht in der Anfangsphase zumindest voll zu konfrontieren mit dem, was jetzt auch an Beeinträchtigungen damit einhergeht, weil das auch schwer auszuhalten ist, kann ich mir vorstellen. Also das ist natürlich emotional sehr, sehr belastend. Aber wichtig ist natürlich auch, um dann in der Therapie anzusetzen und ja, sinnvoll Therapie machen zu können oder auch darauf aufbauend einen hilfreichen Umgang zu entwickeln mit der Situation und mit den Einschränkungen, die möglicherweise vorhanden sind, dass man sich gut einschätzen kann, dass man weiß, wo sind meine Stärken, was kann ich gut, worauf kann ich vertrauen, was kann ich einsetzen, aber wo sind meine Baustellen, wo sind meine Schwierigkeiten. Und dazu ist Feedback ganz zentral, weil eben in der Therapie die Aufgabe der Therapeuten natürlich darin besteht, die Patienten zu beraten, zu begleiten, zu informieren und auch wenn es natürlich wehtut, auch rückzumelden, wo Einschränkungen da sind, um einfach damit dann arbeiten zu können. Also Feedback ist hier auch ganz wichtig.
Ja, klar, nur wenn man weiß, woran es hakt, kann man daran arbeiten, in Laiensprache zu sagen. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen ehrlichem Feedback und motivierendem Feedback?
Ich würde beides machen. Im besten Fall. Also Feedback ist ja eine bestimmte Form von Kommunikation. Ist ja eine zielorientierte Kommunikation. Das heißt, ich will ja auch etwas Bestimmtes damit vermitteln. Ich will etwas Bestimmtes damit erreichen. Und wenn es um Feedback von Leistungen geht, geht es ja auch immer darum, aufzuzeigen, wie geht es dann weiter? was mache ich jetzt daraus oder was bietet die Therapie jetzt für Möglichkeiten, um, naja, damit umzugehen. Also Feedback sollte ja da nicht einfach nur für sich alleine stehen, sondern sollte immer, ja, die Möglichkeiten aufzeigen, wie man damit jetzt konstruktiv auch umgehen kann, um eben Optionen darzulegen. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal auch vom Feedback. Ja, also von dem man muss es sich nicht ausschließen, auch zu motivieren. Wobei das natürlich auch individuell verschieden ist, wie Patienten natürlich dann damit umgehen und reagieren oder auch, ja, in welchem Zustand sie sich gerade befinden und also emotionalen Zustand und wie Motivation daraus entsteht. Wir geben letzten Endes ja Impulse von Seiten der Therapeuten und schaffen Möglichkeiten und geben Hilfestellungen. Aber die Therapie macht ja am Ende der Patient selbst. Also das ist ein ganz zentrales Merkmal von Therapie oder von Reha. Die Therapie passiert ja nicht durch die Therapeuten, sondern durch die Patienten. Und nur auf der Grundlage der aktiven Mitarbeit funktioniert natürlich das Ganze. Und manchmal ist es so, dass Patienten vielleicht nicht so Dinge umsetzen, wie Therapeuten sich das wünschen würden. Aber da ist es wichtig, dass Therapeuten sich an das Tempo auch der Patienten anpassen und sich auf deren Perspektive natürlich einlassen und dementsprechend Hilfestellung und Unterstützung geben.
Sie haben ja jetzt gesagt, die Therapie leistet letztlich nicht der Therapeut, die Therapeutin, sondern der Patient, die Patientin. Können wir da vielleicht Ihren Patienten, der Ihnen die Sanduhr geschenkt hat, als Beispiel mal heranziehen, dass Sie eben an seinem Beispiel verdeutlichen, was damit eigentlich gemeint ist?
Ich glaube, das Beispiel passt da ganz gut. Wie vorhin schon erwähnt, war der Patient relativ lange bei mir, also deutlich länger, als wir Patienten im Rahmen eines Reha-Aufenthalts ja eben haben. Und ich kann vielleicht kurz auf den Patienten eingehen. Es ging um das Thema Minderbelastbarkeit. Das stand ganz im Vordergrund. Es war ein sehr vor der Erkrankung sehr leistungsstarker, leistungsorientierter Mensch mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst, beruflich sehr erfolgreich gewesen und nicht mehr so leistungsfähig zu sein, noch nicht mehr beruflich tätig sein zu können. Was bei ihm eben der Fall war, hatte ganz viele Auswirkungen, wie eben Selbstwertverlust. Er hat sich geschämt, wirklich. Also hat, das weiß ich noch genau, in der ersten Therapieeinheit sich gar nicht getraut, mit mir Blickkontakt aufzunehmen überhaupt, weil er so sich geschämt hat, über seine Beeinträchtigungen zu sprechen. Aber hat Stück für Stück, naja, es geschafft, einen hilfreicheren Umgang mit dieser Einschränkung zu finden, auch wenn diese Minderbelastbarkeit eigentlich nicht wirklich viel besser geworden ist im Laufe dieser ganzen Zeit. Und wenn man da ungeduldig wird als Therapeut, ist es, glaube ich, nicht möglich, hier wirklich so lange Unterstützung zu geben, weil in ganz vielen unserer Gespräche es immer wieder um das gleiche Thema ging und vielleicht von außen betrachtet sich da gar nicht so viel verändert hat, aber es hat sich viel verändert, was der Patient aber selbst natürlich an Entscheidungen getroffen hat, auch wie er mit der Situation umgehen will, welche Strategien er erproben will, welche vielleicht nicht so funktioniert haben, welche funktioniert haben. Ein ganz zentraler Bestandteil von Therapie ist ja auch, dem Patienten die Freiheit zu überlassen, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst mitzuwirken. Nur der Patient kann letzten Endes feststellen, was ihm dann im Alltag wirklich was bringt oder auch nicht bringt. Das finde ich wichtig, weil das Empfinden von Kontrolle, also Selbstwirksamkeit, wie wir in der Psychologie sagen, ist ja auch ein Bestandteil von Gesundheit. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin fremdbestimmt, ich kann jetzt gar nicht selbst entscheiden, der Therapeut entscheidet immer alles für mich, was ich machen muss. Neben der Erkrankung, die mir vorgibt, wo meine Grenzen liegen, dann ist es eher kontraproduktiv. Also wir alle brauchen auch, um uns gesund zu fühlen, um psychisch auch gesund zu sein, auch das Gefühl, wir können die Dinge selbst ein Stück weit in die Hand nehmen, wir können einen Einfluss ausüben und sind dann nicht nur Opfer der Umstände. Und das, denke ich, gilt es eben auch in der Therapie dann umzusetzen, gerade in der ambulanten Therapie, wenn das eben über längere Verläufe geht, da ist es nochmal präsenter vielleicht als jetzt in der Therapie im Rahmen einer Reha. Und von dem her habe ich versucht, in dieser Therapie bei den Betroffenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein hilfreicher Umgang passieren kann. Dadurch, dass ich eben Dinge hinterfragt habe, mit ihm zusammen Situationen reflektiert habe, Situationen, die er geschildert hat, wo er an seine Grenzen gestoßen ist, wie er sich verhalten hat. Aber entschieden hat der Patient am Ende selbst, wie er damit umgeht und was er aus der Situation macht. Und das hatte natürlich dann auch zu tun mit längerfristigen Entscheidungen, weil die gesamte Lebensplanung natürlich auch erstmal über den Haufen geworfen war. Die Planung mit seiner Ehefrau zusammen, die berufliche Perspektive. Und das muss natürlich der Patient also selbst entscheiden. Und da finde ich es ganz wichtig, auch den Betroffenen auch diese Freiheit eben zu geben und nur unterstützend und beratend hier tätig zu sein.
Also würden Sie sagen, in dem Fall, auch wenn dieses Grundthema, die Minderbelastung, sich nicht wesentlich verbessert hat im Laufe der Therapie, dass trotzdem die Therapie in gewissem Sinne erfolgreich war?
Das hängt davon ab, wie man erfolgreich genau definiert. Aber ich würde wagen zu behaupten, dass es dem Patienten geholfen hat, dass er weitergekommen ist und dass er, auch wenn man ihn jetzt fragen würde, mit Sicherheit nicht sagen würde, dass er einen komplett zufriedenstellenden Umgang mit dieser Minderbelastbarkeit gefunden hat, aber dass er davon profitieren konnte und dass es ihm letzten Endes wahrscheinlich auch besser ging, als wenn er auf sich alleine gestellt gewesen wäre.
Sie haben sehr viel Zeit mit dem Patienten verbracht oder einen sehr langen Zeitraum ihn begleitet. Haben Sie selbst auch was aus der Zeit mitgenommen?
Ja, sehr viel, würde ich sagen. Und ich vermute mal, das fließt auch in die Therapie ein, wenn ich sie jetzt noch mache oder in die nachfolgende Therapie, weil mir dabei deutlich vor Augen geführt wurde, auch wenn Therapie jetzt nicht viele Funktionsverbesserungen zur Folge eben hat. Also wie in dem Fall, dass, wie gesagt, die Minderbelastbarkeit nicht wesentlich besser geworden ist, dass trotzdem es einen hohen Wert hat, was wir machen. Also Ansprechpartner zu sein, Unterstützer zu sein, eben Dinge zu reflektieren, zu besprechen, Patienten ernst zu nehmen, da abzuholen, wo sie stehen. Manchmal habe ich mir gedacht, ich mache ja gar nicht so viel. Ich tue doch gar nicht so viel für die Patienten oder für diesen Patienten. Aber das hat er auch am Ende geäußert, dass er das als unglaublich wertvoll erachtet hat, dass da jemand war, der eben diese Folgen verstanden hat und mit dem er wirklich intensiv dann diese Dinge besprechen konnte. Und das habe ich dann auch versucht umzusetzen bei anderen Patienten oder eben dieses Bewusstsein dafür, dass das auch eben einen hohen Wert hat. Also neben so diesen Trainingsaspekten, die sind auch wichtig natürlich, zu versuchen, Leistungsvermögen zu verbessern, Defizite zu verringern oder zu beseitigen sogar. Aber dass es einfach eine hohe Bedeutung hat, dass da jemand ist, der sich mit dem Patienten einfach intensiv auseinandersetzt und da auch bei der Entwicklung hilfreicher Methoden zur Seite steht, um letzten Endes auch mehr Lebensqualität zu haben durch diesen besseren Umgang mit eigenen Einschränkungen, auch wenn diese sich nicht eben groß verändern ließen.
Ja, spannend. Jetzt arbeiten ja TherapeutInnen nicht ausschließlich mit PatientInnen, sondern auch mit KollegInnen. Und da würde ich gerne zu der Frage kommen, welche Rolle Feedback im Team spielt. Beziehungsweise anders gefragt, was macht gutes Feedback zwischen KollegInnen aus?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, natürlich, worum es geht. Aber es gibt so ein paar wichtige Grundsätze, denke ich mal, die man berücksichtigen sollte. Also Feedback sollte ja möglichst sachlich gegeben werden, konstruktiv, lösungsorientiert, konkret und zeitnah. Also wichtig ist zum Beispiel, das ist auch das, was ich versuche umzusetzen bei den Mitarbeitenden, für die ich die Verantwortung trage, da nicht pauschal Feedback zu geben, also nicht pauschal auch zu loben und zu sagen, ach, ihr seid alle so gut, weil das würde irgendwann nicht mehr ernst genommen werden, sondern sollte immer natürlich verknüpft sein mit einem bestimmten Ereignis, mit einem bestimmten Projekt vielleicht, mit einer besonderen Leistung zum Beispiel. Und auf der anderen Seite genauso auch konstruktives Feedback zu geben, wenn mal vielleicht Dinge nicht so gut funktionieren, wie sie sollten, wenn mal Fehler passiert sind, wenn in bestimmten Bereichen auch vielleicht mal was in Vergessenheit geraten ist oder etwas vernachlässigt wird. Da versuche ich dann eben auch, das möglichst unemotional rüberzubringen, sachlich und auch nicht im öffentlichen Raum, sondern da ist wichtig natürlich, das in den persönlichen Rahmen rüberzubringen.
Jetzt sind Sie für, ich glaube, rund 60 NeuropsychologInnen zuständig, als Fachkompetenzleiter Neuropsychologie an 6 Klinikstandorten der Kliniken Schmieder. Wie muss ich mir das vorstellen, dass Sie den KollegInnen konkret Feedback geben? Reisen Sie durch die Lande und sprechen jeden persönlich und jede? Oder wie läuft das konkret?
Ich bin in der Tat viel unterwegs, aber ich fürchte, ich werde da meinem Anspruch nicht immer ganz gerecht, wirklich jede Person immer persönlich ansprechen zu können. Das wäre natürlich mein Wunsch, aber bei so vielen Mitarbeitenden ist es nicht möglich. Aber ich versuche, also einerseits selbst immer ansprechbar zu sein und vermittle auch immer, und ich glaube, das wissen alle, dass sich jede und jeder jederzeit auch an mich wenden kann, auch über digitale Kommunikationsmöglichkeiten ist ja heutzutage kein Problem. Und dann versuche ich auch da immer zeitnah eine Rückmeldung zu geben. Ansonsten Es ist, glaube ich, sehr wertvoll, auch wirklich immer mal wieder im persönlichen Austausch zu sein und vor Ort zu sein, sichtbar zu sein, auf die Leute zuzugehen. Das ist auch was, was ich gelernt habe vor einigen Jahren, dass es nicht reicht zu sagen, als Führungskraft, meine Tür steht offen, kommt zu mir, wenn ihr ein Problem habt, sondern man muss die Dinge aktiv ansprechen und auf die Leute auch aktiv zugehen, sich interessieren für die Menschen, die natürlich da dahinter stecken und auch Themen bewusst eben ansprechen und platzieren. Ich versuche das, wenn ich vor Ort bin in den Teams. Die Zeit ist da leider natürlich immer begrenzt und es ist schwierig, in dem Rahmen da allen wirklich immer komplett gerecht zu werden, aber das versuche ich eben genauso umzusetzen, ja.
Welche Rahmenbedingungen helfen dabei, dass Feedback ja in einer Klinik, in einem Unternehmen oder in welcher Organisationsform auch immer selbstverständlich wird?
Ich glaube, ganz grundlegend dafür ist erstmal die Haltung, also wie man miteinander umgehen möchte oder auch die intuitive Überzeugung dazu, wie Menschen funktionieren. Ganz einfach. Also was Menschen motiviert, was Menschen dazu bringt, in die Arbeit zu gehen und wieder zufrieden nach Hause zu gehen. Das ist nicht so banal, wie man es vielleicht annehmen möchte, aber das ist die Grundlage eigentlich von Kommunikation an sich und natürlich dann auch von Feedback und auch von professionellem Feedback. Letzten Endes finde ich es wichtig, dass man Feedback zu Sachthemen trennt von der persönlichen Wertschätzung der Personen, weil die sollte immer eigentlich gegeben sein. Das sollte immer die Grundlage sein und nicht vermengt werden jetzt mit Leistung zum Beispiel. Und das ist auch das, was ich versuche umzusetzen. Also auch angefangen bei so Dingen wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, die Leute beim Namen wirklich auch zu nennen, auch zu kennen überhaupt mit den Namen, zu begrüßen und bewusst eben auszudrücken, ich schätze dich wirklich als Person. Und dann ist es umso leichter, denke ich, auch wenn man diese Basis gelegt hat und vorfindet, dann auch über Sachthemen diskutieren zu können, auch unterschiedlicher Meinung zu sein und auch da mal in den Austausch zu gehen oder auch sich mit Konflikten zu beschäftigen, mit Fehlern auseinanderzusetzen. Ja, auch mit Themen, bei denen sich manche vielleicht auch mal persönlich angegriffen fühlen. Aber ich denke, wenn diese Grundlage da ist und dieses Grundverständnis bei allen Beteiligten, wir wollen auch wirklich wertschätzend miteinander umgehen. Wir wollen offen miteinander umgehen. Wir dürfen auch so miteinander kommunizieren, dass auch mal die schwierigen Themen auf den Tisch kommen, dass man auch mal den Finger in die Wunde legt und dass man auch Fehler mal ansprechen darf, ohne dass man befürchten muss, dass einem gleich der Kopf abgerissen wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ja, so können dann eben auch die Mitarbeitenden am besten eben ihre Arbeit umsetzen und auch zufrieden sein mit dem, was sie machen. Und das ist natürlich auch förderlich für die Mitarbeitenden Gesundheit. Genauso auch, also im Gegensatz zu einem Umfeld, in dem man ständig Angst haben muss, dass man jetzt bestraft wird, dass ständig vielleicht der oder die Vorgesetzte einen emotionalen Ausbruch hat. In so einem Umfeld kann man vielleicht auch schwer langfristig gesund arbeiten.
Würden Sie sagen, es ist leichter, als Führungskraft Feedback quasi in der Hierarchie nach unten zu geben, als umgekehrt, also als Mitarbeitender Feedback in Richtung einer Führungskraft zu geben? Oder was müssten da vielleicht für Rahmenbedingungen bestehen, damit das gut möglich ist?
Also es hängt natürlich von den Mitarbeitenden selbst sehr stark ab. Also manche tun sich etwas leichter, da Feedback zu geben, manche etwas schwerer. Ja, ich denke also, die Rahmenbedingungen sollten so sein, dass einfach ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Also regelmäßige Gespräche, sei es auch Teambesprechungen, in denen man einfach signalisiert, jeder und jede darf da beitragen und darf auch sich mit einbringen. Und es gibt keine dumme Frage zum Beispiel. Jede Frage hat einen Sinn und wenn man hier Dinge klären kann, ist es auf jeden Fall immer hilfreich. Also es gibt gewisse Dinge, die man so in der Alltagsroutine berücksichtigen kann oder die man eben einbauen kann, wie eben so regelmäßige Gesprächsformate, vielleicht auch dann anlassbezogene Gesprächsformate, dass man sagt, wenn es ein bestimmter Fall mal aufgetreten ist, irgendwas ist mal schiefgelaufen, dass man sagt, es gibt dann auch die Möglichkeit, sich mal persönlich zu besprechen, in einer kleineren Runde vielleicht auch mal Dinge zu besprechen und dass da auch eine Offenheit von den Strukturen her da ist, sowas umzusetzen. Und zusätzlich gibt es natürlich ganz verschiedene Methoden, die man speziell einsetzen kann, um auch Feedback einzuholen, um Feedback zu geben, mit denen man auch den Mitarbeitenden erleichtert, auch hier Themen mal anzusprechen. Also da gibt es Workshop-Formate, wo man vielleicht auch Gruppenarbeiten eben durchführt und zum Beispiel sich die Gruppen zu jeweils zu einem bestimmten Thema austauschen und das dann präsentieren, was sie erarbeitet haben. Es gibt Formate, in denen man auch anonym Dinge mit einbringen kann. Das ist manchmal hilfreich und sinnvoll, gerade wenn es um kritische Themen geht, die man sonst vielleicht nicht ansprechen würde, wenn man sich da vortrauen müsste und klar wäre, von wem dieses Feedback kommt. Möglichkeiten gibt es da viele. Wichtig ist, dass man eben, also es auch nicht zu kompliziert natürlich macht, aber dass alle immer sehen, okay, da ist eine gewisse Vertrauenskultur einfach da und sie können sich immer mit einbringen, egal um was es jetzt geht und insbesondere dann, wenn es um belastende, kritische, schwierige Themen geht.
Es gibt ja auch die Mitarbeitendenbefragung. Das ist ja auch eine Form von anonymem Feedback.
Also ist eine richtig tolle Sache, weil alleine diese Möglichkeit zu haben, sich da zu äußern für die Mitarbeitenden, das ist, glaube ich, schon mal sehr wertvoll und ist ja wirklich auch ein Signal an die Mitarbeitenden, hey, eure Meinung ist einfach wichtig, ihr dürft mitreden, ihr dürft euch hier einbringen und ihr werdet gehört. Wir hatten ja schon mal eine Mitarbeitendenbefragung vor 2 Jahren und es ist wirklich erstaunlich, was alles für Maßnahmen daraus entstanden sind, die wirklich da abgeleitet wurden, wo wirklich auch konsequent dann Themen bearbeitet wurden. Auch nicht als, ich sag mal, Alibi-Maßnahmen dann schnell mal durchgeführt wurden und dann abgehakt wurden, sondern auch langfristig weiterverfolgt werden und immer wieder eben aufgelegt werden.
Haben Sie ein Beispiel?
Na, zum Beispiel diese Feedback-Workshops, die inzwischen regelmäßig stattfinden. Also wo klar wurde, das ist das, was fehlt in unserem Unternehmen, da wirklich aktiv die Mitarbeitenden, also generell alle Mitarbeitenden mit einzubinden und diese Formate, die inzwischen an allen Standorten ja regelmäßig stattfinden, da auch durchzuführen, in denen es ja um alles gehen kann. Also sowohl fachliche Themen als auch Prozessthemen, als auch die Arbeitsumgebung, Arbeitsausstattung, das Kommunikationsverhalten, das Führungsverhalten, da kann ja alles mit eingebracht werden. Das ist etwas, das eben resultiert ist aus dieser Mitarbeitendenbefragung. Und da bin ich auch ganz begeistert von, muss ich ehrlich sagen, was sich da inzwischen alles getan hat und wie das auch die Kultur im Unternehmen verändert hat. Das, glaube ich, würden auch viele Leute sagen. Und jetzt ist eben nochmal die Gelegenheit, auch zu bewerten, was ist aus diesen Maßnahmen geworden? Haben die den gewünschten Effekt erzielt? Ist es sinnvoll, die noch weiterzuführen? Haben manche vielleicht nicht so gezogen und kamen nicht so gut an, möglicherweise? Also vor dem Hintergrund wird ja auch diese Befragung jetzt nochmal durchgeführt.
Gefühlt haben wir jetzt beide zusammen in den letzten 20, 30 Minuten 42 Mal das Wort Feedback verwendet. Im Deutschen würde mir da am ehesten Rückmeldung einfallen. Trifft es das? Oder ja, in welchen Begriffen könnte man das noch fassen?
Ich habe jetzt nicht den einen treffenden Begriff, aber es ist Kommunikation, die zielgerichtet ist, mit der man ja einen gewissen Effekt bewirken will. Also sei es, dass ich eben eine Anregung geben will, einen Impuls oder ein gewisses Verhalten einfach dadurch erzeugen will oder beeinflussen will, so würde ich das umschreiben. Also Feedback ist ja nur auch ein Baustein von diesem Thema Kommunikation. Kommunikation umfasst ja noch viel mehr, weil wir ja ständig miteinander kommunizieren, ob wir wollen oder nicht, verbal oder nonverbal. Alleine, wenn wir uns auf dem Gang begegnen, kommunizieren wir, auch wenn wir gar nichts sagen. Und das ist ganz prägend natürlich für diese ganze Atmosphäre, dafür, wie gern wir zur Arbeit kommen und wie zufrieden wir nach Hause gehen. Und Feedback ist eben etwas, das sehr konkret und, ja, wie gesagt, sachbezogen und zielorientiert aus meiner Sicht ist.
Es gibt ja immer wieder Menschen, das ist meine Erfahrung jedenfalls, aus Workshop-Formaten, aus institutionalisierten Feedback-Situationen kenne ich das, dass es Menschen schwerfällt, erstens über andere ein Feedback abzugeben oder auch das Feedback von anderen anzunehmen. Warum, meinen Sie, ist das so? Oder ist das nur eine Beobachtung von mir und das trifft überhaupt nicht auf viele Menschen zu?
Ja, doch, doch, ich glaube, da haben Sie schon recht. Ich habe jetzt keine gute Erklärung dafür. Ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Also gut, ich meine, bei der Annahme von Feedback ist es ja irgendwo verständlich, dass man auch ungern kritisches Feedback annimmt. Aber das gehört natürlich auch dazu. Also genauso wie man Feedback manchmal auch gerne gibt oder das auch als angenehm empfindet, Feedback zu geben, ist es auch wichtig, dass man Feedback annehmen kann. Wenn das natürlich auch gut formuliert und konstruktiv rübergebracht wird, sodass ich auch dann die Möglichkeit habe zu überlegen, was mache ich jetzt aus diesem Feedback, dass es auch als Unterstützung vermittelt wird und nicht rein als destruktives Feedback, sondern dass ich die Möglichkeit habe, aus Fehlern jetzt zu lernen, zum Beispiel, mit denen ich wieder vorkomme oder Dinge noch besser zu machen und mich weiterzuentwickeln. Und nicht geschimpft ist genug gelobt, sagt man ja manchmal. Und das spiegelt schon so eine gewisse Haltung bei vielen Leuten, glaube ich, immer noch wieder, was schade ist, weil ich glaube, beim Lob gibt es noch viel Luft nach oben. Also es sollte nicht pauschal gegeben werden, wie vorhin schon gesagt, nicht anlasslos. Aber eigentlich sollten wir uns ja gegenseitig mehr loben, wesentlich mehr als uns zu kritisieren. Und ich glaube, davon würden wir alle eigentlich profitieren.
Also einen Lobpunkt einem Kritikpunkt gegenüberstellen? Ist das
viel zu wenig. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, auch wenn man in die Literatur guckt zu Feedback oder Kommunikation. Aber tendenziell ist da eher die Rede von, man sollte 3-mal so viel loben, wie man kritisiert, ungefähr.
Das klingt gut, finde ich. Wenn Sie eine Sache verändern können, um generell Feedback im Gesundheitswesen zu verbessern, was wäre das? Oder vielleicht konkreter gefragt, haben Sie eine bestimmte Vorstellung, was Sie gerne einführen würden, was Sie gerne machen, ändern würden für eine noch bessere Feedback-Kultur?
Ich glaube, grundsätzlich machen wir es eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, es geht bei uns jetzt speziell oder bei dem, mit was ich eben zu tun habe, weniger um jetzt, also darum, was Neues einzuführen, sondern darum, dass Vertrauen ja Zeit braucht, um zu wachsen. Und den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, dass wir den einfach weitergehen sollten und eben die Maßnahmen, die wir eben durchführen, wie vorhin erwähnt, dass die einfach, ja, gepflegt werden, angepasst werden, auf die Art und Weise, also merken ja dann Mitarbeitende, wenn das eben selbstverständlich wird, dass man immer wieder solche Workshops zum Beispiel durchführt, dass es wirklich ernst gemeint ist und dass man sich dann auch zunehmend darauf einlassen kann und dass es dann umso hilfreicher und konstruktiver wird. Ja, also ich glaube, wir machen schon vieles ganz, ganz richtig und man kann immer noch mehr machen natürlich, klar, wobei alles kostet Zeit. Wir haben nur begrenzte Zeit, weil wir ja auch noch für die Patienten Zeit übrig lassen wollen und man kann mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nochmal Dinge besser umsetzen oder besser machen, aber ich glaube, es ist nicht das ganz große Ding, was wir noch neu einführen sollten aus meiner Sicht oder grundsätzlich ändern sollten.
Welches Feedback, das Sie einmal bekommen haben, war Ihnen besonders wichtig und hat vielleicht sogar eine Veränderung angestoßen?
Also ich erinnere mich an ein Feedback von einer Mitarbeiterin, die uns leider verlassen hat und wir hatten ein Abschlussgespräch zusammen und das war ein richtig tolles Feedback, was sie mir gegeben hat, auch ganz offen, klar, weil sie hat ja nichts mehr zu verlieren quasi. Und sie hat mir gesagt, wir haben uns gar nicht so lange gekannt eigentlich, aber dass sie dankbar dafür war, mich als Führungskraft gehabt zu haben. Und das fand ich, hätte ich nicht so erwartet, hätte ich nicht gedacht, dass ich da so viel bewirkt habe oder so einen Einfluss hatte. Aber das fand ich richtig toll. Das hat jetzt keine Veränderung an sich angestoßen, aber mich einfach bestärkt darin, dass es anscheinend nicht ganz so verkehrt ist, was ich mache oder wie ich es mache. Und das fand ich richtig gut.
Schön, dann nutze ich das gerne als Schlusswort und bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Spotify folgt bzw. bei eurem Podcast-Anbieter. Bewertet uns, schreibt in die Kommentare und empfehlt uns gerne weiter. Schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Außerdem könnt ihr uns über podcast@kliniken-schmieder.de erreichen. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.